Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Fronleichnam, wir beten dich an, das ist der Titel unserer Sendung mit Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Heute feiern wir Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Nach der Messe ziehen Katholiken durch die Straßen mit dem Priester voran, der das Allerheiligste, das heißt Christus, unter der Gestalt des Brotes in der Monstranz durch die Stadt trägt. In vielen Gegenden werden Riesenblütenteppichen auf den Straßen ausgebreitet und Altäre errichtet. Damit ist aber das Fest nicht beendet. Wir wollen heute ganz besonders auch über die eucharistische Anbetung sprechen, die daraus erfolgt. Unser Thema Fronleichnam, wir beten dich an. Wie gesagt, dazu ist bei uns Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Vorarlberg in Österreich zu Gast, der in seiner Pfarrei auch tagsüber eucharistische Anbetung anbietet, aber natürlich auch selber pflegt. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott, Frau Kuhl, hallo.
Woher kommt denn eigentlich das Wort Fronleichnam? Wenn manche, die der Kirche fernstehen, Leichnam hören, dann denken sie eher wahrscheinlich an Beerdigung anstatt an irgendein kirchliches Hochfest.
Nein, das ist natürlich total falsch, wenn man irgendwie an eine Beerdigung denkt, sondern es heißt, es wird abgeleitet vom mittelhochdeutschen Frone Licham, was des Herrn Leib betrifft. Also des Herrn Leib, die Eucharistie, Christus, das Brot des Lebens. So wie wir es auch am Vormittag oder wie das auch das Evangelium dieses heutigen Tages beschreibt, ich bin das lebendige Brot.
Also heiliger Leib des Herrn, so wird genau. Man wahrscheinlich sagen, wie es auch in einem Lied heißt, zur Aussetzung des Allerheiligsten. Wie feiern Sie denn in Ihrer Pfarrei Fronleichnam?
Also wir feiern eigentlich in unserer Pfarrei Fronleichnam fast nicht. Es ist hier bei uns so, dass alle drei Pfarreien in Lustenau feiern die Fronleichnamsprozession gemeinsam. In der Mutterkirche, also in einer anderen Kirche, da ist für alle Gemeinden der Gottesdienst. Natürlich auch deswegen, dass es bei der Prozession nach etwas aussieht, dass es wirklich auch so festlich, einen festlichen Charakter hat und hinterher ziehen wir dann in einer schon ziemlich schönen Fronleichnamsprozession durch die Orte, betet den Rosenkranz, die Musikkapelle spielt und ja, das ist unsere Fronleichnamsprozession.
In manchen Comics oder manchen religiösen Witzen, die dann rumgeschickt werden, gibt's auch manchmal, hey, deine Oma ist heute auch bei einer Demonstration. Hat das was mit Demonstrationen zu tun?
Mei, ja, wenn man das jetzt so heute so hört, man muss es immer irgendwie so... Ja, natürlich hat es nichts mit einer Demonstration zu tun. Aber es hat auch etwas zu tun mit diesem Wort des Herrn, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Es hat etwas damit zu tun mit einer Tradition, die gewachsen ist, auch mit der Fronleichnamsprozession. Es hat etwas damit zu tun, dass Fronleichnam bei uns mal zumindest hier in diesen katholischen Gebieten und Ländern ein staatlicher Feiertag ist. Über der Grenze bei uns in der Schweiz drüben hängt es dann, ich glaube, die haben heute gar keinen Feiertag, da wird es am Sonntag gefeiert. Und es ist natürlich keine Machtdemonstration. Oder vielleicht doch. Es ist eine Demonstration der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes zu uns Menschen, der jeden und jede, alles und alle eben segnet.
Monstranz heißt das Zeige. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreibt.
Ein Zeigegefäß, ja.
Ja, da wäre höchstens noch das, ja, dass Gott nicht, also Christus nicht nur in der Kirche verehrt wird, sondern der Glaube auch auf der Straße gezeigt wird, ihm zur Ehre.
Natürlich, ich kann mich noch gut daran erinnern, als Kinder durften wir immer, und das ist natürlich heute auch eine Tendenz, die überall zu finden ist, die Fronleichnamsprozession bei mir zu Hause, die geht so am Bodensee entlang, da läuft man an der Uferpromenade des Bodensees und die Touristen stehen da und es ist für sie wie so ein festlicher Umzug irgendwie. Die wissen gar nicht, was da jetzt ist und so und das passt irgendwie nicht zusammen. Das passt irgendwie, gerade in solchen Gebieten passt es nicht zusammen. Man schaut irgendwie, was passiert da jetzt, was kommt da jetzt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass bei der von Leichnamsprozession bei uns daheim als Kinder, die war immer in der Konzertmuschel am See direkt, am von Leichnamsmorgen war die Messe und da war immer ein alter Mann, da waren keine Kniebänke, aber dieser alte Mann, der hat sich immer hingekniet, also war schick, sonntäglich, feiertäglich angezogen, hat dann zur Wandlung das Taschentuch herausgeholt, hat sich niedergekniet und das hat mich als Kind eigentlich immer sehr, sehr beeindruckt. Das hat mich irgendwie so beeindruckt, weil der Glaube wird übertragen durchs Schauen auch. Und das hat mich so beeindruckt und diesen Herrn Schäfer, der war eigentlich auch fast unser Nachbar, der hat sich da immer hingekniet und das war für mich irgendwie so, das war so ein Ausdruck von Glaube. Wirklich, ich glaube an diese Gegenwart des Herrn in der Eucharistie.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag. Es wird um Anbetung auch gehen, die Gegenwart Christi in der Eucharistie, die Begegnung mit ihm in der eucharistischen Anbetung. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke, Frau Kuhl. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst ein kleiner Hinweis oder eine kleine klitzekleine Korrektur, was wir in der Anmoderation gehört haben. Es hat geheißen, Jesus ist unter der Gestalt oder in der Gestalt des Brotes. Nein, es ist Jesus das Brot des Lebens. Er ist nicht in der Gestalt irgendwo versteckt, sondern er ist das Brot des Lebens. Das ist mir einfach mal so klar geworden, auch so, dass ich meine, man hört heutzutage viele Ausdrücke für die Eucharistie, die eigentlich dem gar nicht gerecht werden. Heiliges Brot oder gesegnetes Brot. Das kommt niemals dieser Realität entgegen, dass ich ihn persönlich empfangen kann. Dass ich ihn persönlich, hundertprozentige Liebe, dass ich ihn anbeten kann. Und das ist ein total wichtiger Unterschied. Er ist nicht versteckt im Brot, sondern er ist das Brot des Lebens. Und das hören wir heute eben auch an diesem von Leichnamstag im Evangelium, beim sechsten Kapitel bei Johannes, da heißt es, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der Vater, der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Also, ich bin das lebendige Brot. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und ihr wisst alle, liebe Hörerinnen und Hörer, dass dieses heutige von Leichnamsfest entstanden ist, bis ins 12. Jahrhundert hat es nicht gegeben, aufgrund einer Vision der heiligen Juliane von Lüttich. Und da heißt es in ihrer Biografie dieser heiligen Juliane von Lüttich, als sich Juliane in ihrer Jugend dem Gebete hingab, erschien ihr ein großes und wunderbares Zeichen. Sie sah den Mond in seinem Glanz, aber auf seiner Scheibe war ein kleiner Bruch. Lange schaute sie hin und wusste gar nicht, was das bedeuten sollte. So bat sie inständig den Herrn, ihr die Bedeutung zu offenbaren. Er eröffnete ihr, in dem Mond sei die Kirche dargestellt, die dunkle Stelle aber in der Scheibe deute an, dass noch ein Fest fehle, dass er von den Gläubigen gefeiert sehen wolle. Es sei sein Wille, dass zur Mahnung des Glaubens, der jetzt am Ende der Welt so abnehme und zum gnadenvollen Fortschritt der Auserwählten die Einsetzung seines heiligsten Sakramentes eigens gefeiert werde, und zwar mehr als am Gründonnerstag, wo ja die Kirche nur mit der Fußwaschung und dem Gedächtnis seines Leidens beschäftigt sei. An diesem Tage solle das ergänzt werden, was an den gewöhnlichen Tagen durch zu wenig Andacht und durch Nachlässigkeit unterlassen werde. Als Christus dies der Jungfrau Juliane geoffenbart hatte, trug er ihr auf, selbst mit dieser Feier zu beginnen und das Heil und der Welt seinen Befehl zu verkünden. Also die Entstehung dieses Festes heute geht zurück auf die heilige Juliane von Lüttich, der Jesus geoffenbart hatte, dass in der Kirche, dass der Kirche noch ein Fest fehle. Dass ihr noch ein Fest fehle. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist tatsächlich so, diese heutige Sendung heißt, es geht so um diese wahrer Leib oder ich bete dich an. Ich bete dich an. Und wenn wir heute so über die Anbetung auch des Allerheiligsten sprechen, dann müssen wir wissen, dass die Anbetung des Allerheiligsten Glaube erfordert. Glaube erfordert. Und anbeten kann man nicht einfach nur so. Und weil es scheint, als ob Jesus, und so sagt er es einmal zur heiligen Faustina Kowalska, sagt Jesus, weil es so scheint, als ob Jesus im ausgesetzten Allerheiligsten, und das ist ja bei der von Leichnamsprozession auch, als ob er tot sei. Dieses Stücklein Brot bewegt sich nicht, sagt nichts, es gibt keine Auswirkungen. Nichts, es gibt gar nichts, dass die Menschen glauben könnten, naja, es ist tot. Es ist halt einfach ein Stücklein Brot. Und wisst ihr, gerade dann, wenn man auf der von Leichnamsprozession unterwegs ist, dann kommt man so leicht in die Versuchung, dass man, ja, man muss sich da so konzentrieren, man muss sich da irgendwie wie zusammenreißen, man muss sich da bemühen drum. Gott ist gegenwärtig. Das geht mir als Priester so, wenn ich ein ziemlich schönes Stück, wir Priester wechseln uns da so ab mit der Prozession, wenn man da das Allerheiligste trägt und nach 10, 15, 20 Metern oder nach 2 Minuten schaust du nach links und schaust du nach rechts, wer ist alles da und wer ist da und wer steht jetzt hier am Straßenrand noch und wer geht alles mit und so. Da muss man sich so bemühen, Gott ist gegenwärtig. Habt Acht, Gott ist gegenwärtig. Das sage ich nicht dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, sondern das sage ich mir. Das sage ich mir. Wie bin ich heute Morgen die von Leichnamsprozession gegangen? Wie? Und Jesus ist da wie? Er ist wie tot. Man könnte, und deshalb, und das sagt er einmal zur heiligen Faustina. Und deshalb braucht es für die eucharistische Anbetung und auch prinzipiell so für diese eucharistische Frömmigkeit, braucht es den Glauben. Und wenn ich als kleines Kind schon auf diesen alten Mann geschaut habe beim Gottesdienst an von Leichnam, der sich als einziger hingekniet hat und es mich so beeindruckt hat, so wächst Glaube, so wird Glaube entzündet. Ohne Worte, nonverbal. Und so ist es ja auch bei Kindern. So ist es bei Kindern ja auch. 80-90%, ein hoher Prozentsatz, geht nur durch das Vorbild, geht nur durch mein Verhalten, wie bin ich im Umgang mit der Eucharistie. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Da läuft unendlich viel auf dieser nonverbalen Ebene, eben auf dieser Ebene des Glaubens. Und das ist das, die Menschen schauen, wie geht der Priester mit der Eucharistie um? Wie geht er damit um? Wie macht er es? Wie vorsichtig? Wie nicht skrupulant? Oh, bitte nicht skrupulant. Wie schön geht er um mit der Eucharistie, mit dem Leib des Herrn. Und ich kann mich daran erinnern, dass Pater Daniel Ange, dieser große Jugendapostel aus Südfrankreich, Pater Daniel Ange war, den hatten wir damals immer eingeladen zu uns nach Bregenz zu so Jugendfestivals, so zu einem Wochenende. Wie der die Kommunion gespendet hat, genau dasselbe. Das Vorbild. Wie er die Kommunion gespendet hat, sowas von schön, von tief, von glaubend, nicht von frömmlerisch, sondern von, boah, das war gewaltig, das habe ich gesehen, das habe ich selber gesehen, wie er die Kommunion gespendet hat, voller Glaube. Und das ist das, was wir bei diesem Fest heute an von Leichnam, was wir brauchen. Glauben. Und Glauben brauche ich auch eben für das, dass Jesus hier ist. Wir haben jetzt angefangen beim Gottesdienst am Sonntagabend mit den Jugendlichen. Für diejenigen, die wollen, sie dürfen immer noch 5 Minuten da sein und wir halten miteinander eine kurze Danksagung. Ganz eine kurze Danksagung. Ja, warum? Weil wir die Gnaden, die Gott uns geschenkt hat, wenn es stimmt, dass ich Jesus empfangen habe. Und wenn es stimmt, dass Jesus gesagt hat zu Faustina, bin ich gekommen zu den Menschen und habe die Hände voller Gnaden und Hilfen und Erlösung mitgebracht und die Menschen nehmen sie nicht an, weil sie schon wieder abgelenkt sind. Dann muss ich sagen, Herr, ich will endlich, dass du mir alle Gnaden und dass ich alle Gnaden, die du mir schenken willst, dass ich sie wirklich auch annehme. Und dass ich nach der Kommunion nicht sofort wieder beschäftigt bin, jetzt muss ich das noch machen. Und deshalb halten wir so eine kleine Danksagung. Ein ganz kurzes Gebet, damit die Gnaden, die wir geschenkt bekommen haben, dass sie in uns fruchtbar werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Glaube. Weil eben Jesus bewegt sich nicht. Es kommt von vorne vom Tabernakel bei der eucharistischen Anbetung. Da kommt keine Begrüßung. Na, schön, dass du da bist und schön, dass du gekommen bist. Es passiert nichts. Es ist ganz still und das muss ich glauben. Da hängt es davon ab, mache ich eine Verneigung, mache ich eine einfache Kniebeuge, mache ich eine doppelte Kniebeuge, bin ich bequem und mache gar nichts oder so. Kein Vorwurf, keine Vorhaltung, gar nichts. Aber von dem hängt etwas ab, weil man wird so, wenn man glaubt, es gibt keine Reaktionen von vorne, von Jesus, dann wird man gleich so locker. Und ich kenne das. Es fällt mir gerade eben ein, so eine nette Geschichte, da haben Kinder oder Jugendliche, junge Leute in Italien, hatten ganz dumme Ideen. Und zwar haben die immer Tabernakel aufgebrochen. Das passiert ja in Italien, das passiert ja überall. Die haben Tabernakel aufgebrochen und immer nichts gestohlen, aber einfach die Tabernakel aufgebrochen, das Allerheiligste herausgenommen und auf den Boden zerstreut. Und die am wildesten war, das war ein Mädchen. Das war ein Mädchen, die war besonders wild und besonders frech. Und die ist einmal dann auf den Hostien, die liegen denn so, der Leib Christi liegt am Boden und dann ist sie auf diesen konsekrierten Hostien ist sie herumgetrampelt und herumgetanzt. Und dann sagt einer ihrer Freunde, sagt, hey, hör auf, das musst du jetzt wirklich nicht auch noch machen. Und dann sagt sie den entscheidenden Satz, wieso sollte ich aufhören? Es gibt doch sowieso keine Reaktion von Gott. Versteht ihr? Es ist ja irgendwie so unsere Erfahrung, gell? So menschliche Erfahrung. Es gibt doch eh keine Reaktion. Es kommt keine Stimme vom Himmel, die sagt, hör auf, oder du bist, das ist ein Sakrileg, oder hör auf und lass das. Es kam nichts, gibt keine Reaktion. Und da könnt ihr sehen, wie langmütig Gott ist und wie barmherzig Gott ist. Hör auf. Nein, es gibt doch eh keine Reaktion. Warum denn? Was soll mir schon passieren? Und tatsächlich, es ist nichts passiert. Scheinbar ist nichts passiert. Und dieses Mädchen, es ist größer geworden. Es wurde erwachsen, wurde vielleicht 2% vernünftiger. Und eines Tages hat sie einen netten Mann kennengelernt. Sie hat geheiratet. Einen Katholischen, einen Katholiken. Und dieser Mann, ihr Mann, war so der Traumpartner des Lebens. Und der hatte die Angewohnheit, den Rosenkranz zu beten. Und mittlerweile im Laufe der Jahre hat sie diese Dummheit aus den Kinderjahren oder Jugendjahren wieder vergessen. Vergessen. Sie ließ ihn Rosenkranz beten, sie ließ ihn in die Messe gehen, aber sie selber, ihr war das alles so egal. Und sie hat diese Geschichten von früher vergessen. Dann wurde ihnen ein Kind geschenkt. Sie haben ein Kind bekommen. Einen Jungen. Francesco oder Benedetto oder Giovanni oder wie auch immer er geheißen hat. Und der Papa ist mit seinem Sohn immer sonntags in die Messe gegangen. Und dieser Jugendliche wurde größer, größer. Und eines Tages ruft er seine Eltern zu sich. Und sagt, ich möchte Priester werden. Und in dem Moment, wo dieser Sohn dieses Paares gesagt hat, ich möchte Priester werden, kam die Rache Gottes. Die Rache Gottes natürlich, dieses Wort Rache, ganz anders zu verstehen. Voll im Gegenteil. Da kam die Rache Gottes. Denn es fuhr wie ein Blitz in diese Frau hinein, das ist jetzt die Reaktion Gottes auf das, was ich damals als Jugendliche angestellt habe. Bam! Das ging wie hinein in sie. Und sie wusste, das ist jetzt die Reaktion Gottes. Damals hat sie gesagt, nein, es passiert mir doch sowieso nichts. Das ist ja oft auch unsere Erfahrung so eigentlich, gell? Es ist oft auch unsere Erfahrung so. Es passiert mir doch eh nichts. Oder es ändert sich eh nichts. Ich bin ja immer gleich schlecht, gleich gut. Es wird mir ja eh nicht geholfen. Das habe ich so gebetet. Und in dem Moment hat diese Frau verstanden, das ist jetzt die Rache Gottes. Das ist jetzt die Reaktion Gottes auf das, was ich damals angestellt habe. Und diese Reaktion Gottes, das verstand sie, das ist nur eben Liebe und Barmherzigkeit. Das ist Liebe und Barmherzigkeit. Und es gibt eben eine Reaktion. Es gibt eine Reaktion, wenn du in die Kirche kommst, ob ausgesetzt ist oder das Allerheiligste nicht ausgesetzt ist, es spielt keine Rolle. Natürlich spielt es irgendwie eine Rolle. Jesus ist da, immer da dann. Aber wenn er ausgesetzt ist, es gibt diese Reaktion, dass sein Herz schneller schlägt. Dass sein Herz schneller schlägt, weil er dich und mich mit einer solchen Sehnsucht und Liebe erwartet hat. Er hat dich und mich mit einer solchen Sehnsucht an Liebe erwartet. Nur glaube ich das? Glaube ich das? Glaube ich das? Ich bin das Brot, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Glaube ich das, wenn ich ihn empfange? Glaube ich das, wenn ich ihn anbete? Wenn er, dass er mich sieht, dass er mich hört, dass er mich unendlich liebt, dass er ständig bereit ist, sein Leben für mich hinzugeben? Glaube ich das? Glaube ich das? Das ist die allererste Voraussetzung für diese Begegnung mit Gott. Der Glaube. Schaut, und so ging es genau auch bei dieser an Blutung leidenden Frau im Evangelium. Markus berichtet davon. Die kam von hinten, an Jesus kam sie von hinten an Jesus heran und sie dachte sich, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, das ist ja auch ein Lied, nur Jesus berühre mich, dann, wenn ich ihn nur von hinten berühre, dann werde ich geheilt werden. Dann werde ich geheilt werden. Und sie kam, berührte ihn. Und Jesus wusste aber, dass da jemand war, der ihn nicht nur körperlich berührt hatte. Da war jemand da und das ist genau, das kommt zum Glauben dazu, dass ihn jemand erwartet hat mit einer Erwartungshaltung. Wisst ihr, Jesus möchte, dass wir mit einer Erwartung kommen. Wir sollten so eine Spannung haben. Ich darf jetzt Jesus berühren. Ich darf Jesus begegnen. Ich möchte etwas von Jesus erwarten. Erwartungsvoll glauben. Nicht irgendwie so langweilig im Gottesdienst sitzen. Langweilig, und das mache ich dann sowieso nicht. Langweilig, gelangweilt in der Anbetung sitzen. Weil da ist die eucharistische Anbetung das Langweiligste, was es gibt. Wir mussten als Kinder oder wir durften als Kinder, durften wir immer zum 24-stündigen Gebet gehen in die Pfarrkirche und von 1 bis um 2 oder so, da war immer Städtle dran bei uns daheim. Ja, das war das Langweiligste, was es gegeben hat. Was mache ich? Ja klar, ich habe beim Gotteslob Zöpfle gemacht bei den Bändeln. Das habe ich gemacht, das machen meine Ministranten ab und zu auch. Oder ich sehe es in den Bankreihen. Ach, da war es jemandem langweilig während der Predigt oder während der Messe. Ein schöner Zopf gemacht, hat zöpflet. Aber wenn du den Glauben nicht hast, und dann haben wir gelernt, okay, jetzt beten wir im Gotteslob Nummer das und Nummer das, und jetzt beten wir die eucharistische Litanei, und jetzt singen wir wieder ein Lied, und jetzt beten wir im Gotteslob noch diese Nummer. Wow. Das war für uns als Kinder und auch als junge Leute eigentlich so absolut, Entschuldigung das Wort, langweilig. Das war nur langweilig. Und das ist eben das, warum sollte ich kommen? Warum sollte ich in die Anbetung gehen? Wir haben Morgenfirmung bei uns. Das haben wir von heute Nacht auf morgen Nacht, auf morgen früh, haben wir eucharistische Anbetung. Ja, diesen Glauben zu haben, Herr, du bist hier, bitte erfülle alle unsere Firmlinge mit deinem Heiligen Geist, erfülle sie alle. Aber spüren tue ich da absolut nichts. Spüren tue ich da absolut nichts. Ich muss es glauben, dass der Herr vorne im ausgesetzten Allerheiligsten allerhöchste Aktivität ist. Allerhöchste Aktivität ist, das Problem liegt also nicht bei ihm, das Problem liegt bei mir und bei dir, dass wir diese Aktivität, diese Gnade der Erlösung, der Heilung, der Befreiung, des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Barmherzigkeit, was auch immer du brauchst, der Tröstung, dass wir diese Gnade auch wirklich annehmen. Dass wir sie wirklich annehmen. Dass wir sie wirklich annehmen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann werden die Menschen zur eucharistischen Anbetung kommen. Aber das ist so eine Begegnung um die andere. Eine Begegnung mit Jesus und eine neue Begegnung mit Jesus. Das ist so eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Das ist niemals irgendwie so eine Massenbewegung. Das ist niemals so eine Massenbewegung. Aber welche Power hätten wir, welche Macht hätten wir, wenn wir alle so glaubend vor Jesus wären? Welche Power hätten wir, wenn wir so alle gemeinsam vor ihm um den Heiligen Geist bitten? Welche Power hätten wir dann? Das ist es. Das ist es. Wir können als Katholiken viel mehr tun, als Jesus nur berühren. Wir können ihn real empfangen. Wir können Jesus real empfangen. Und das ist etwas, das ist etwas ganz, 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 ja, das muss man zuerst einmal lernen. Zu glauben. Und deshalb ist es irgendwo wie wichtig, dass man so gestaltete Anbetung hat, dass man einem hilft, anzubeten, dass man lernt, so mit Jesus zu sprechen. Mir war damals als Jugendlicher so eine ganz große Hilfe, eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten von diesem Erzbischof von Santiago de Cuba, Antonius Maria Claret. Das war mir so eine ganz große Hilfe, das hat so ein kleines Faltblatt, eine Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Da konnte ich so, aha, ich darf jetzt zu Jesus du sagen. Ich muss nicht zu Jesus sie sagen oder ihr. Jesus, hört ihr mich jetzt? Jesus, können Sie mich hören, bitteschön? Ich darf zu Jesus du sagen. Ich darf von Jesus zu Jesus, mit Jesus, von du zu du, mit Herz zu Herz, von Herz zu Herz sprechen. Das ist sowas Großes. Er hört mich, er hört meine Bitten, er hört meinen Dank, er hört meine Anliegen, er kennt mein Herz durch und durch. Also das ist etwas, wo einfach so was ganz Fundamentales, dass wir nur einmal vor ihm sitzen. So wie dieser einfache Bauer beim heiligen Pfarrer von Ars, er schaut mich an. Ich schaue ihn an. Punkt. Ich muss nichts machen. Ich darf nur sein. Ich darf einfach vor ihm sein. Ich darf nur da sein vor ihm. Ach, das ist so wichtig, dass sie nur mal das so lernen, bei Jesus zu sein und nur ihn anzuschauen. Und wisst ihr, diese Verwandlung, klar, natürlich, wenn ich nur einmal und nie wieder in die eucharistische Anbetung komme, dann ändert sich natürlich nichts. Und es ändert sich auch nicht etwas so, dass ich auf einmal so merke, dass ich etwas spüre in mir. Natürlich kann das so sein. Aber so wie du braun wirst, indem du einfach in der Sonne sitzt, ohne dass du etwas spürst, so veränderst du dich auch, indem du dich der eucharistischen Sonne aussetzt. Du spürst nichts. Aber eben, wichtig ist die Beharrlichkeit. Wichtig ist irgendwie so die Regelmäßigkeit, die Ausdauer, zu ihm zu kommen. Und wenn bei uns in unserer Gemeinde, wir haben morgens bis abends immer Anbetung, und eben heute Nacht und morgen Nacht haben wir Anbetung, die Nacht durch auch, dann bekommen die Leute immer zuerst eine halbe Stunde Anbetungszeit in der Woche. Weil eine Stunde ist vielleicht zu viel. Und dann waren sie schon öfters in der eucharistischen Anbetung und wissen also, okay, da sind Anbetungshilfen, ich kann hier etwas lesen oder einen Rosenkranz nehmen oder eine Bibelstelle ziehen oder was auch immer oder im Tagebuch der Faustina lesen. Sie haben also schon etwas Erfahrung und dann bekommen sie so eine halbe Stunde, fragen wir sie, ob sie eine halbe Stunde oder eine Stunde Anbetung übernehmen möchten. Und am Anfang haben sie so gesagt, ja, aber dann verliere ich meine Freiheit, weil man übernimmt immer für ein Jahr immer dieselbe Stunde oder dieselbe Uhrzeit am selben Tag. Und dann sage ich zu ihnen, aber schau, lass dich doch binden. Lass dich doch binden mit dieser Uhrzeit und du wirst deine wirkliche Freiheit finden. Wir denken immer, dann darf kein Besuch kommen. Ja, dann gib einmal Zeugnis. Du, ich muss jetzt leider gehen, ich habe jetzt leider keine Zeit, weil da bin ich in der Kirche. Gib halt einmal Zeugnis. Oder da darf jetzt kein Geburtstag sein oder was auch immer. Nein, Jesus geht vor. Und natürlich kannst du auch einmal fehlen, das ist ja logisch. Aber so sich binden zu lassen, auch mit einer Uhrzeit, das hilft dir total in der Ausdauer. Das hilft dir total, total in der Ausdauer. Und dann wirst du merken, wie in dir sich etwas ändert. Und das sage ich euch, das merkt man wirklich. Das merkt man wirklich. Jung, ob jung oder alt, man merkt das wirklich. Man merkt das wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist wirklich schön anzusehen, wie Menschen denn über Jahre, junge Leute, auch junge Männer auch, so die Anbetungsstunde übernehmen. Das ändert ihr Leben. Ohne dass sie etwas spüren, ohne dass sie so merken, hoppla, jetzt habe ich eine Gnade bekommen, ohne eine Vision, ohne den lebendigen Jesus vor dir auf einmal. Nein. So wie die Sonne dich bräunt, so bräunt dich auch, so bräunt deine Seele auch die eucharistische Sonne. Das ist ganz wichtig. Eben, Glaube statt Gefühle. Viele sagen dann, ich spüre überhaupt nichts in der Messe. Ich spüre überhaupt nichts. Sie langweilt mich. Sie langweilt mich. Jesus hat nie gesagt, durch deine Gefühle bist du gerettet. Jesus hat immer gesagt, durch dein Glaube hat dich gerettet und nicht dein Gefühl hat dich gerettet. Also es ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Glaubenssache, dass wir in die Messe gehen und dass wir in die Anbetung gehen. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Also, und es hat etwas damit zu tun, dass ich glaube an seine Liebe an seine Liebe zu mir. Wenn ich wahrhaft glaube, dann begegne ich Jesus in der Eucharistie. Wie gesagt, nicht nur ihn zu empfangen oder zu berühren, nein, ich darf ihn sogar empfangen. Ich darf sogar Nahrung für meine Seele empfangen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich möchte wissen, wie viele Menschen den Gottesdienst so mitfeiern, ohne einen erwartungsvollen Glauben, ohne Begeisterung über das, was sie in der Messe, in der Anbetung erleben können. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eucharistische Anbetung, dass ich glaube, dass Gott wirklich wahrhaft und wesentlich gegenwärtig ist. Und es liegt an dir, nicht an Jesus, dass ich etwas von Jesus erwarte, dass ich ihm danke, dass ich ihn bitte und dass ich wie von Du zu Du mit ihm spreche, ganz einfach, dass ich Du sagen kann, nicht sie oder ihr, sondern Du, Jesus. Ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Sorge du. Jesus, ich bring dir mein Leben. Ich bin bei dir. Und wisst ihr, das ist das Schöne. Er liebt mich immer, auch wenn alle anderen sich von mir abwenden. Er sagt immer zu mir ja, auch wenn alle anderen so sagen, nein, ich möchte mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben oder wenn du einen Fehler gemacht hast. Jesus liebt uns immer. Er verurteilt uns nie. Er sagt immer, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Kommt zu mir. Eben als das Volk, als das Volk im Buch Exodus aus Ägypten auszog, wurden sie müde und sie wollten nicht mehr und hatten Hunger und alles Mögliche. Und ja, wenn wir mutlos sind, dann kommt zu ihm, dann geht zu ihm. Und es ist so schön eigentlich auch bei mir in meiner Kirche dann zu sehen, wie die Leute einfach kommen, eine Kerze anzünden und hinten drin noch sitzen bleiben, einfach noch da sind. Das zahlt uns Jesus heim. Das zahlt uns Jesus heim. Und das genau ist es, um was es an diesem heutigen Fest geht. Es geht um ein Fest der Anbetung. Es geht um ein Fest der Liebe Gottes zu mir. Und meiner Liebe zu ihm, welche Gnaden schenkt er mir? Aber eben, ich brauche den Glauben an seine lebendige Gegenwart. Yeah.
In der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie einen Vortrag von Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau heute zum Hochfest von Leichnam. Wir beten dich an.
Danke, Frau Kuhl. Machen wir noch ein kleines bisschen weiter, um dann in die Zielgerade eben einzumünden. Das Sprechen über die heilige Eucharistie, das ist gut. Aber sie muss zum Glauben führen. Denn der Glaube übersteigt den Verstand. Und durch den Glauben erst, und um das ging es ja in diesem ersten Teil meines Vortrages, durch den Glauben beginnen wir erst, dieses Geheimnis der Eucharistie zu lieben. Und die Liebe, sie wird uns zum Leben. Und es wird uns eine Lebensgemeinschaft mit Gott. Also Glaube, das ist wie dieses Fundament, das ist wie diese Voraussetzung. Glaube, Liebe, Leben. Lebensgemeinschaft mit Gott. Er mein Ein und mein Alles. Er mein Ein und mein Alles in der Eucharistie. Und er gibt mir alles, was ich brauche. Licht, zärtliche Liebe, Trost, Lösungen, Antworten. Nur, du wirst halt eben keine Stimme hören vom Himmel irgendwie oder vom Allerheiligsten von vorne her. Du wirst keine Stimme hören, aber es wird sich wie beim Gebet auch, im Leben zeigen, wie Gott alles geführt und gelenkt hat, wie diese Anbetung, dieses Bei-Jesus-Sein, wie es dich inspiriert hat, wie du etwas besser verstanden hast, wie du Licht und Klarheit bekommen hast. Und die heilige Eucharistie brauchen wir nicht, weil wir heilig wären, sondern damit wir heilig werden. Die Eucharistie zu empfangen, heute an von Leichnam, und sie anzubeten, brauchen wir nicht, weil wir Heilige sind, sondern damit wir heilig werden. Damit wir heilig werden. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist uns Kraft, Licht, Hilfe auf diesem Weg durch das Leben. Und wenn wir nicht kommunizieren und wenn wir nicht anbeten, deshalb ist für mich in meinem Leben als Priester die eucharistische Anbetung auch so wichtig, weil sie mir Kraft gibt, über meine Grenzen hinaus zu leben, über meine Grenzen hinaus zu lieben, über meine Kraft hinaus gütig, barmherzig, verzeihend zu sein. Und wenn wir Probleme haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Anliegen haben, wenn wir etwas haben, das uns auf dem Herzen liegt, dann sollen wir zuerst alles vor den Tabernakel bringen. Alles zuerst zu Jesus bringen. Und das müssen wir lernen. Das musst du zuerst lernen. Dann müssen wir zuerst zu Jesus gehen, zu ihm gehen, um alle Probleme wie mit einem Kuss vor dem Allerheiligsten zu lösen und zurücklassen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das braucht es. Nicht irgendwie zu Freunden gehen. Natürlich, das könnt ihr auch, logisch. Und eine Tasse Kaffee trinken. Aber du bist trotzdem mit deinen Problemen allein. Er ist da, um dir zu helfen. Er ist da, um dich zu trösten. Er ist da, um dich aufzurichten, aufzubauen, um dir seine Barmherzigkeit zu schenken. Wenn wir Sorgen haben, dann gehen wir doch zuallererst vor den Tabernakel. Vor den Tabernakel. Und wenn wir in der eucharistischen Anbetung sind, dann sollten wir jedes Mal auch, und das ist so eine Ergänzung noch, dann sollten wir jedes Mal auch geistig kommunizieren. Geistig kommunizieren. Jesus, komm in mein Herz. Jesus, komm in mein... Wir wollten geistig kommunizieren, heißt, ich ersehne ihn in mein Herz hinein. Ich ersehne ihn in mein Herz hinein. Ich habe so eine Sehnsucht. Jesus, komm zu mir. Come into my heart. Komm in mein Herz. Ja, bitte komm und erfülle mein Herz. jetzt mit deiner Gegenwart. Und aus diesem Glaubenswissen heraus muss ich dann leben, auch wenn ich nichts spüre. Aus diesem Glaubenswissen heraus muss ich leben, wenn ich die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes von Pfingsten nicht gespürt habe. Aber ich glaube, dass er mich beschenkt hat. Ich glaube, dass diese eucharistische Anbetung mich verwandelt hat. Ich glaube. Und Glaube entsteht auch durch die Hingabe. Ich gebe mich dir hin, Jesus. Ich kniee vor dir und bete dich an. Gott sei Dank gibt es immer mehr Stellen, Orte, Möglichkeiten, wo man eucharistisch anbeten kann. Gott sei Dank. Und ich möchte euch heute, liebe Hörerinnen und Hörer, alle so herzlich dazu einladen, einmal so diesen Weg mit Jesus in der eucharistischen Anbetung zu gehen. Du zu du, von deinem Herz zu seinem Herz und zurück. Von seinem Herz zu meinem Herz. Ich bin geliebt von ihm. Danke fürs Zuhören.
Eine Sendung heute zu Fronleichnam, zur eucharistischen Anbetung war das mit Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau in Vorarlberg in Österreich. Sie können diese Sendung, diesen Vortrag bestellen. Entweder gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org, können dort entweder CD bestellen oder nützen unser Download- und Podcast-Angebot, können sich die Sendung anhören. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, melden Sie sich nach dem Feiertag 08328 921 120. Außerhalb von Deutschland 0049 vorwählen, dann die 8328 921 120. Herr Pfarrer Sauter, Ihnen herzlichen Dank für den Vortrag, für die Gedanken auch und dieses flammende Herz für die Anbetung. Dann dürfen wir Sie zum Schluss um den Segen bitten.
Logisch. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, eure Familien, segne auf die Fürsprache der Mutter der Eucharistie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Viele Grüße sendet euch Thomas Sauter.
Danke, alles Gute, noch einen schönen Festtag. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.